Make podcast great again. MeinSportRadio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf MeinSportRadio.de/Movember. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf MeinSportRadio.de. 90 plus on air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf MeinSportRadio.de.
Jürgen Klopp verteilte Küsschen und fühlte sich wie an Weihnachten. José Mourinho hatte nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Tottenham einen guten Rat für die pfeifenden United-Fans parat und Manchester City marschiert weiter an der Tabellenspitze voran und hat nach 10 Spieltagen bereits 28 Punkte auf dem Konto. Das schafften vor den Citizens nur sie selbst 2011 und Chelsea 2005 und beide Teams wurden danach auch Meister. Ist das jetzt schon die Vorentscheidung in der Premier League? Wir blicken zurück auf das Wochenende in England hier auf meinsportradio.de zusammen mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manuel.
Servus.
Dann lass uns doch gleich mal mit dem aus deutscher Sicht an diesem Wochenende interessantesten Spiel anfangen, nämlich mit dem Spiel von Liverpool gegen Huddersfield, das Duell der beiden Kumpels, das Duell von Jürgen Klopp gegen David Wagner. Wir hatten ja im Vorfeld schon über die Partie gesprochen und die Brisanz, die eben aus der persönlichen Geschichte der beiden dann erwächst. Am Ende siegte Liverpool mit 3:0 nach dem Krisengerede der letzten Wochen. Endlich mal wieder ein guter Sieg, ein vor allen Dingen zu Null Sieg. Die Abwehr hat gehalten. Wie hat Huddersfield gespielt? Wie hat Liverpool gespielt? Jürgen Klopp fasste es so zusammen.
Today it was really difficult for us to stay patient enough to do the right things in the right moment. Huddersfield played like they played against United, and that was like they were really successful in that game. So it could have been possible that they are successful here like this. That's really difficult to play in the counterattacks. You have to avoid, and we avoided it.
Und sie haben es wirklich geschafft, die Konter von Huddersfield zu unterbinden. Aber in der ersten Halbzeit, da haben sie sich unheimlich schwer getan. Auch dazu hatte Jürgen Klopp noch was gesagt.
The people didn't like the first half too much. I know. It's hard work. It's not, at the end, nobody remembers probably the first half, because the second half was then really, it was much better. So helped a lot today. 3 goals, 3 points, clean sheet. Very, very important.
Ganz wichtig, Manuel, für Jürgen Klopp, für den FC Liverpool, aber vor allen Dingen natürlich für Klopp, denn der war schon ordentlich angezählt in den letzten Wochen.
Genau, es war ein wichtiger Sieg. Es war auch wichtig, zu Null zu spielen. Natürlich hat Huddersfield sehr defensiv gespielt, wollte wie gegen Manchester United auf die 2-3 Konterchancen lauern. Aber auswärts ist nochmal eine andere Hausnummer, gerade an der Anfield Road, zumal Liverpool auch von Anfang an wirklich Dominanz ausgestrahlt hat. Hätten in der ersten Halbzeit auch schon in Führung gehen müssen, hatten einige Chancen. Salah hat noch einen Elfmeter verschossen. Wie wir schon im Vorbericht angesprochen haben, hat Sturridge dann im Sturmzentrum gespielt und konnte tatsächlich als echter Stürmer ein paar Bälle festmachen, was ziemlich wichtig für das System war gegen Huddersfield. Ich denke auch im Hinblick auf die Champions League Partie zu Hause gegen Maribor war das jetzt ein wichtiger Schritt, weil da muss auch gewonnen werden und da wird man auch mit einem defensiven Gegner rechnen können, der ebenfalls am besten mit einem Stoßstürmer, also mit einer Art Stoßstürmer zu bespielen ist. Alles in allem war die zweite Halbzeit dann natürlich nochmal eine Steigerung, wenngleich es sich dann nach dem Führungstor ohnehin relativ einfach spielen lässt, weil Huddersfield irgendwann dann auch Räume öffnen muss. Huddersfield ist weiterhin im Plan. Wir haben bei einem Top-Team verloren, das bis jetzt halt noch keine konstanten Top-Leistungen gezeigt hat, aber das sollte sie nicht zurückwerfen.
Der Elfmeter von Salah, übrigens der 24. Elfmeter in der Premier League-Geschichte des FC Liverpool, der verschossen wurde. Nur der FC Arsenal, der hat genauso viele Fehlschüsse. Alle anderen Clubs haben deutlich weniger Fahrkarten produziert in ihrer Premier League-Geschichte, weil du es eben angesprochen hast und auch die Spielweise von Huddersfield angesprochen hast, dass jetzt Liverpool eben zu Null gespielt hat. Auch dem geschuldet oder auch dadurch zustande gekommen, dass eben Huddersfield vornehmlich auf die Defensive gesetzt hat und dass Liverpool eben die wenigen Konter alle unterbinden konnte? Oder kann man schon eine Veränderung auch in der defensiven Ausrichtung der Liverpooler insgesamt an diesem Spiel sehen?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Wenn man die Tore sieht, die Huddersfield in der Woche zuvor gegen Manchester United geschossen hat, dann fällt auf, dass die aus individuellen Fehlern resultierten und Huddersfield hat da auch relativ häufig lange Bälle einfach nach vorne geprügelt und hat dann gehofft, den zweiten Ball zu bekommen oder dass sich ein Verteidiger verschätzt. United hat ihnen das angeboten, was für United in dieser Saison absolut untypisch ist. Und Liverpool hat das eben nicht angeboten. Also es gab höchstens 2-3 wirklich gute Nadelstiche, die aber nicht jetzt in die ganz großen Chancen resultierten. Dementsprechend, Liverpool war konzentriert, hat im eigenen Ballbesitz eigentlich ziemlich gut gespielt, hat sich viele Chancen rausgearbeitet und in dem Fall war halt tatsächlich Angriff die beste Verteidigung. Es gab wenige Situationen, in denen es brenzlig wurde und die wurden dann halt auch souverän gelöst.
Und somit hat Liverpool dann also mal wieder einen Dreier eingefahren, der Klopp ein bisschen mehr Ruhe gibt, zumal jetzt mit Maribor in der Champions League ein Gegner kommt, den sie 7-0 geschlagen haben im Hinspiel, der also durchaus zu packen ist, auch im Rückspiel und in der Liga. Dann West Ham kommt, die sind auch keine Übermannschaft, 16. in der Tabelle momentan. Und die haben am Wochenende 2-2 gegen Crystal Palace gespielt. Also das ist ja auch nochmal eine ganz andere Hausnummer als der FC Liverpool. Von daher sind das jetzt so Wochen, wo Klopp dann auch sich darauf konzentrieren kann, die ja, Problemzonen in seiner Mannschaft dann entsprechend zu bearbeiten, ohne dass er jetzt Risiko geht, in der Liga oder in der Champions League eine Niederlage eigentlich einzukassieren, die man nicht unbedingt haben will.
Ja, im Normalfall sind das jetzt zwei sichere Siege. Und das wäre für die ganze Stimmung vor der Länderspielpause sehr wichtig. In der Länderspielpause werden sicherlich die Nationalspieler, die jetzt keine ganz wichtigen Playoff-Spiele mehr haben, zum Teil zu Hause bleiben, mitunter vielleicht nur ein Spiel absolvieren. Da wird auch wieder der ein oder andere Spieler die ominöse Zerrung oder Muskelverhärtung vor der Länderspielpause bekommen, sodass Klopp einfach auch wahrscheinlich einen großen Kern an Spielern zur Verfügung stehen hat, mit denen er arbeiten kann, mit denen er in Ruhe, Regeneration, dann Aufarbeitung des aktuellen Systems, der Probleme, die man jetzt in den letzten Wochen hatte, eintrainieren kann. Und da kann man einfach jetzt wirklich, wenn man die beiden Spiele gewinnt, in aller Ruhe weiterarbeiten und dann vielleicht auch schon ein Transferziel für die Winterpause formulieren und einfach mal eine Bestandsaufnahme machen mit einem Hintergrund von dann 3 wichtigen Siegen in Folge. Das wäre einfach extrem wichtig. Das weiß Liverpool auch, aber natürlich gegen Teams, die Außenseiter sind, haben sie in der Vergangenheit schon häufiger gepatzt. Wenngleich ich da eher dann West Ham wieder in Verdacht habe als Maribor in der Champions League. Das sollte eine klare Sache werden.
Also sind wir gespannt, wie es dort weitergeht. Beim Manchester United, die trafen im Spitzenspiel des Spieltags zu Hause gegen Tottenham oder auf Tottenham, gewannen am Ende 1-0, weil José Mourinho es geschafft hat, ja, den siegbringenden Torschützen einzuwechseln. Anthony Martial, der Franzose, der kam für Marcus Rashford und traf, aber kurz nach der Einwechslung, da gab es richtig viel Gemecker von Seiten der Fans auf den Rängen. Die haben nämlich durchaus mit Buchrufen das quittiert. Die wollten nicht unbedingt, dass eben Martial für Rashford ins Team kommt. Und José Mourinho hat hinterher auf der Pressekonferenz dazu Folgendes gesagt.
Yeah, relax a little bit, you know, don't be so nervous, don't be so excited, calm down a little bit.
Einfach mal ein bisschen ruhig bleiben. Das ist ja eigentlich sonst auch nicht so unbedingt José Mourinhos Sache. Aber jetzt kann er natürlich mit dem Sieg im Rücken das leicht raten.
Ja, er hat im Prinzip alles richtig gemacht. Also ich habe das Spiel gesehen, hatte gedacht, dass er vielleicht Young rausnimmt für Martial oder irgendwas in der Art. Aber der hat Rashford rausgenommen, der an dem Tag ein bisschen unglücklich gewirkt hat. Natürlich immer in der Lage ist, ein Tor zu erzielen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der Junge noch quasi ein Teenager ist und einfach nicht in jedem Spiel abliefern kann. Schlüssel für United war wieder mal die Defensive. Die haben jetzt erst 4 Gegentore kassiert. In 10 Spielen, natürlich hat bei Tottenham eine Rolle gespielt, dass Harry Kane ausgefallen ist. Wir hatten mit Llorente vorne gerechnet, der ein paar Bälle festmachen kann. So hatten sie aber nur mit Son vorne gespielt und es war einfach Tottenham war nicht in der Lage, die Defensive von United langfristig unter Druck zu setzen, dass Martial dann, ja, mit seinem einzigen Schuss, den er überhaupt im Spiel nach Einwechslung abgibt, das Tor schießt. Das zeigt, dass Mourinho im Moment ein glückliches Händchen hat und mal abgesehen von der Huddersfield-Niederlage in den letzten Wochen auch mit nicht ganz überragenden Leistungen Siege einfahren kann. Und das ist auch für Manchester United sehr wichtig zu wissen, dass man nicht nur in der Saisonanfangsphase, wo man wirklich auch gut im Rhythmus war und auch sehr guten Fußball gespielt hat, die Spiele gewinnt, sondern dass man auch in der Lage ist, wenn es nicht überragend läuft oder wenn man sich auf einen Abnutzungskampf einlassen muss, dass man auch dann die Spiele gewinnt.
23 Punkte und 23-4 Tore sprechen ja auch durchaus für sich. Platz 2 in der Tabelle. Aber dieses Verhältnis José Mourinho und die Fans, das ist ja doch ein bisschen abgekühlt in den letzten Wochen. Es kam ja doch immer mal wieder so die ein oder andere negative Aussage von Seiten des Publikums. Schwelt da so ein kleiner Konflikt, der möglicherweise noch eskalieren könnte in dieser Saison?
Das glaube ich zumindest nicht, solange die sportlichen Ziele verfolgt werden. Also man ist jetzt überall im Soll. In der Champions League kann man hier in der Woche sogar schon weiterkommen mit einem Sieg gegen Benfica in der Liga. Ja, Man City ist bis jetzt uneinholbar oder scheint uneinholbar vorne. Es sind schon 5 Punkte Rückstand. Aber trotzdem steht man vor Chelsea, Arsenal, Tottenham und Liverpool und das auch souverän. Ja, natürlich ist Mourinho auch jemand, der polarisiert ist, jemand, der mit den Fans auch mal aneinander geraten kann, weil er einfach seine Meinung direkt sagt. Und ob da sich noch etwas Größeres anbahnt, weiß ich nicht, aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass es da mehr als diese kleinen Störfeuer geben wird.
Normalerweise ja auch die Fans von Manchester United nicht für ja zu große Kritik am Trainer bekannt. Die halten sich ja doch immer eher zurück und geben den Trainern auch relativ viel Zeit und da lässt man sich nicht so ja viel von außen dann hereinreden. Auf jeden Fall hatte José Mourinho dann noch die Frage gestellt, sind die gepfiffen und gebuht haben, wirkliche Fans der Red Devils? Da sollten die sich mal hinterfragen. Wir werden mal gucken, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Du hattest die Tabellensituation schon angesprochen. United Zweiter, jetzt 3 Punkte vor der Verfolgergruppe. Tottenham, die haben 20 Punkte und Manchester United liegt 5 Punkte hinter dem Lokalrivalen, hinter Manchester City. Die haben am Wochenende auch wieder gewonnen. Mit 3:2 haben sie bei West Brom gewonnen. Klingt jetzt erstmal knapper als es war, aber der zweite Treffer von West Brom, der fiel erst in der 4. Minute der Nachspielzeit. Vorher City wieder so überlegen, wie wir das in den letzten Wochen gesehen haben.
Ja, City ist im Moment gerade in der Offensive, im Rausch. Da kannst du eigentlich aufstellen, wen du willst. Irgendeiner von denen da vorne hat sowieso immer einen verdammt guten Tag. Leroy Sané hat wieder ein wunderschönes Tor gemacht. Aber auch der eingewechselte Sterling, auch Silva, auch Gabriel Jesus. Es sind eigentlich alle im Moment wirklich in einer guten Verfassung. Auch Bernardo Silva, der am Anfang ein paar Anpassungsschwierigkeiten hatte, kommt jetzt langsam in seinen Rhythmus, findet seine Form. Das ist sehr wichtig vor dem Winter, der in England ja durchaus sehr hart ist mit den ganzen Spielen in den Pokalwettbewerben, mit den Ligaspielen, die spielen ja an jedem Weihnachtsfeiertag quasi, die spielen ja da alles durch und da ist es natürlich wichtig, dass du da noch ein bisschen rotieren kannst, dass du da wirklich die Spieler alle bei Laune hältst vorher, denn da wird sowieso jeder zu seinem Einsatz kommen. Ja, West Brom war punktuell gefährlich, also City war in der Abwehr jetzt nicht so souverän wie in den letzten Spielen, aber ja, die Offensive hat dann wie gesagt, relativ locker rausgerissen und das war im Endeffekt ein klar verdienter und auch souveräner Sieg.
Allein Leroy Sané wieder mit Tor und Assist erfolgreich gewesen. 6 Tore, 4 Vorlagen in den letzten 7 Ligaspielen. Das ist eine unheimliche Entwicklung, die er auch gemacht hat, seit er von Schalke zu Manchester City gegangen ist. Ist das der Einfluss von Pep Guardiola? Wie würdest du es beurteilen?
Natürlich. Also einerseits ist es natürlich auch die Mannschaft, dass die Tatsache, dass er einfach in der Mannschaft spielt, die offensiv ausgerichtet ist, die extrem viele Offensivspieler hat mit hoher Qualität, dass er da einfach auch Spieler hat auf seinem Niveau oder sogar über seinem Niveau, mit denen er unglaublich gut zusammenspielen kann. Er persönlich übernimmt mehr Verantwortung als noch auf Schalke, weil er einfach nicht muss, das hört sich paradox an, aber es ist einfach so, dass er da jetzt reinwächst ohne den großen Druck, dass er Spiele gewinnt mit City, dass er wirklich in den entscheidenden Situationen da ist. Natürlich hat Guardiola, der ihn einbindet, der ihn dann immer wieder mal rausnimmt, ihm Dinge erklärt, ihm im Training weiterhilft und ihm einfach wirklich auch die Chance gibt, immer wieder zu glänzen, so sei es als Stammspieler oder als Spieler von der Bank. Das Verhältnis zwischen Sané und Guardiola, den er damals auch unbedingt haben wollte, scheint sehr gut zu sein. Sané ist glücklich, hat auch wirklich kein Problem damit, mal auf der Bank zu sitzen. Also die Entwicklung ist absolut positiv und da spielen alle Faktoren wirklich eine Rolle und alles spricht im Moment dafür, dass es genauso weitergeht.
Also alles richtig gemacht mit dem Wechsel von den Königsblauen zu den Hellblauen nach Manchester, zu Manchester City. Chelsea Vierter in der Tabelle, am Wochenende auch wieder erfolgreich gewesen mit 1:0, allerdings nur knapp in Bournemouth gewonnen. Der Mann des Tages mal wieder, Eden Hazard. Das ist so der Mann, der am liebsten gegen Bournemouth trifft. Ich glaube 5 Treffer schon in 5 Spielen gegen den Club. Also hatte Antonio Conte letztlich auch das richtige Händchen, ihn aufzustellen und ja, der hat ihm letztlich die 3 Punkte gebracht, die Conte vielleicht auch wieder so ein bisschen aus der Kritik rausnehmen.
Genau, das war so ein klassischer Pflichtsieg bei einem Team, das wirklich jetzt auch im Abstiegskampf im Moment steckt. Bournemouth haben ja eine relativ gute und auch moderne Spielanlage, aber im Moment stehen sie ein bisschen hinten drin, haben auch gegen Chelsea ganz gute Ansätze gezeigt, aber im Endeffekt ja, hat Chelsea das mit der nötigen Ruhe, mit der nötigen Souveränität gespielt, hat das eine Tor erzielt und wenn du gut verteidigst, dann reicht dir in einem Auswärtsspiel auch ein Tor. Es ist auch nachvollziehbar, dass Chelsea nicht über 90 Minuten am Limit gespielt hat. Wir haben jetzt unter der Woche ein ganz wichtiges Champions-League-Spiel in Rom. Dass das schon im Hinterkopf eine Rolle gespielt hat, ist natürlich auch klar und dass man mit einem 1:0 3 Punkte bekommt, genauso wie mit einem 3:0, Das ist für Antonio Conte auch nichts Neues. Dementsprechend hängt man weiterhin in der Verfolgergruppe und nach dem mauen Saisonstart hat man sich in der Liga einigermaßen gefangen und ist jetzt wieder so grob im Soll. Also es ist alles in Ordnung. Jetzt gilt die Konzentration auf der Champions League.
Allerdings auffällig, da müssen dann auch die Chancen etwas eiskalter noch ausgenutzt werden. 18 Torchancen im Spiel gegen Bournemouth, nur einmal getroffen. Da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben.
Genau, ja, das wird gegen die Roma nicht der Fall sein, dass sie so viele Chancen bekommen. Meine Hinspiel waren Spektakel beim 3:3, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Italien ähnlich aussieht. Die Roma wird defensiv agieren und vorne mit Perotti, El Shaarawy, Dzeko natürlich ihre Chancen nutzen und Chelsea wird auch versuchen, zunächst mal gut zu verteidigen. Auch ein Punkt wäre schon in Ordnung, aber ein Sieg wäre natürlich im Hinblick auf den Gruppensieg gerade sehr wichtig. Dementsprechend wird Conte sich schon einen entsprechenden Plan zurechtlegen.
Chelsea Vierter in der Tabelle, 19 Punkte, punktgleich mit Arsenal und die haben am Wochenende auch gewonnen. Die haben nämlich zu Hause gegen Swansea City mit 2:1 gewonnen und ein ehemaliger Bundesligaspieler, eben auch ein Schalker, wie Leroy Sané, der war nicht unerheblich daran beteiligt. Sead Kolasinac, super Spiel gemacht.
Überragend. Man merkt, dass er einen großen Einfluss aufs Spiel von Arsenal hat. Die Umstellung auf die Dreierkette in der letzten Saison war schon ein guter Schritt von Wenger, dass er jetzt Monreal dauerhaft eine Innenverteidigung aufbietet als halblinker Innenverteidiger. Tut der Mannschaft auch gut, weil Monreal einfach noch ein bisschen Offensivdrang hat, kann sich punktuell nach vorne ziehen und unterstützt Kolasinac auch sowohl in der Offensive als auch in der Defensivarbeit. Und Kolasinac wirkt jetzt wirklich sehr gut integriert. Am Anfang hat er noch ein paar Probleme gehabt, wirkt in manchen Vorbereitungsspielen ein bisschen hölzern, ein bisschen unbeweglich, aber mittlerweile ist er vollkommen angekommen bei Arsenal, ist unangefochtener Stammspieler, Leistungsträger, schießt Tore bereit, Tore vor, ist defensiv stabil, führt viele Zweikämpfe, ist in der Mannschaft beliebt, also auch ein Wechsel, der sich für beide Parteien bis jetzt absolut gelohnt hat.
Für Arsène Wenger war es das 800. Premier League-Spiel in seiner Karriere. 10 fehlen ihm noch, dann hat er den ewigen Rekord von Sir Alex Ferguson eingestellt. Die wird er auf jeden Fall auf der Bank der Arsenal oder der Gunners noch erleben. Da wird man ihn vorher sicherlich nicht entlassen. Der wird sicherlich auch die Saison wieder durchstehen und mal gucken, wie lange er noch überhaupt da bleibt und wie hoch er den Rekord von Sir Alex dann noch schrauben kann. Arsenal jetzt auf jeden Fall 5. in der Tabelle mit 19 Punkten. Wir gucken noch auf ein paar weitere Ergebnisse. Watford gegen Stoke 0:1. Brighton gegen Southampton 1:1 und wir müssen noch über Leicester City gegen Everton sprechen. Everton, in der letzten Woche hatten wir ja gerade unsere Aufnahme beendet, Manuel. Da hatten wir schon spekuliert, dass Ronald Koeman wahrscheinlich entlassen wird als Trainer und als wir dann auf den Ausknopf gedrückt hatten, 10 Sekunden später, da kam die Pressemitteilung, dass es auch so war. Jetzt hat man bei Everton erstmal auf den Interimscoach gesetzt, auf den Herrn Unsworth. Und der hatte bei seiner Premiere es mit Leicester City zu tun, wo ein Mann neu auf der Trainerposition ist, Claude Puel, den man bei Everton auch gerne gehabt hätte. Und jetzt verlor man auf Seiten Evertons mit 0:2 gegen Leicester City. Man könnte fast sagen, doppelte Niederlage.
Ja, das ist natürlich sehr unglücklich. Leicester hat nach der Entlassung von Shakespeare natürlich auch relativ schnell überlegt, welchen Trainer man holen kann, wer auf dem Markt ist, wer sich auch mit der Premier League auskennt, und Claude Puel, der bei Southampton tatsächlich gute Leistungen gebracht hat, der auch vorher bei Nizza gezeigt hat, zu was er imstande ist, hat Leicester übernommen, hat natürlich gleich ein paar Stellschrauben getreten, hat es geschafft, die Mannschaft zumindest so zu motivieren, dass sie das Spiel gegen Everton gewinnen konnte. Dass die beiden Tore fielen schon recht früh, also das war tatsächlich so ein Motivationsüberschuss, mit dem Leicester da ins Spiel ging, was in den Hinterköpfen der Spieler natürlich bestimmt auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass man jetzt Gewissheit hat, man weiß, der neue Trainer ist da. Bei Everton ist noch vieles in der Zukunft unklar. Da weiß man noch nicht, wer jetzt als Trainer kommt. Es gibt im Moment keinen ganz, ganz heißen Kandidaten. Puel ist vom Markt. David Moyes ist jetzt auch jemand, der zwar lange Everton-Erfahrung hat, aber danach jetzt auch keinen glücklichen Eindruck gemacht hat. Phil Neville hat sich bereit erklärt, den Job zu übernehmen, aber da kam noch nichts von Everton zurück. Also das sieht wohl auch so aus, als hätten die mitbekommen, was er damals bei Valencia fabriziert hat. Also das ist eine schwierige Situation für Everton, die durch die Niederlage in Leicester jetzt mit Sicherheit auch nicht besser wird. Jetzt steht am Donnerstag schon wieder das Europa-League-Spiel an und am Wochenende spielt Everton dann am Sonntag zu Hause gegen Watford von Marco Silva, die auch sehr unangenehm zu spielen sind. Also das kann auch wieder in die Hose gehen und dann müssen sie sehen, dass sie in der Länderspielpause so schnell wie möglich einen geeigneten Kandidaten finden und vorstellen, der dann mit der Mannschaft die nötigen Dinge erarbeiten kann.
8 Punkte nach 10 Spieltagen, das steht bei Everton zu Buche, damit Platz 18 und damit unterm Strich, also momentan in der Abstiegszone. Da muss sich wirklich einiges dann noch tun, um da wieder rauszukommen. Wir sind gespannt, werden es natürlich verfolgen hier auf meinsportradio.de. Die Kollegen von 90 Plus werden das Ganze mit uns verfolgen und natürlich auch auf ihrer eigenen Seite auf 90plus.de dann schriftlich über die Premier League, über den europäischen Fußball, über Transfergeschehen und alles, was sonst noch wichtig ist im Fußball, auf dem Laufenden halten. Schaut vorbei bei 90plus.de, schaut auch auf meinsportradio.de, klickt euch durch unsere Podcasts und ladet vor allen Dingen im November eifrig Podcasts runter. Wir spenden nämlich für die Movember Foundation zugunsten der Männergesundheit für jeden downgeloadeten Podcast 1 Cent. Also bittet uns mal ordentlich zur Kasse. Ladet euch ordentlich Podcasts auf eure mobilen Endgeräte, ganz bequem. Geht das natürlich mit unserer mobilen App für iOS und Android. Und in der nächsten Woche, dann werden wir natürlich wieder über die Premier League hier auf meinsportradio.de sprechen, zusammen mit den Kollegen von 90plus, und die haben in dieser Woche noch mehr Fußball für euch. Die Vorausschau auf die Premier League, auf die Champions League zum Beispiel, und auch die Analyse der Champions League in dieser Woche noch bei uns hier auf meinsportradio.de in Kooperation mit 90plus. 90plus und er heißt das Ganze, und ich sage vielen Dank an Manuel Behlert.
Der November ist haarig. Der November trägt Schnurrbart. Der November auf meinsportradio.de wird zum Movember. Jedes Jahr lassen sich Männer im November einen Schnurrbart wachsen und sammeln Spenden gegen Krebs. In diesem Jahr sind wir erstmals mit dabei und spenden für jeden Podcast-Download im November 1 Cent an die Movember Foundation. Mach mit! Lass dir einen Schnurrbart stehen und höre so viele Podcasts, wie du kannst. Der Movember auf meinsportradio.de. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de/Movember.